Rede des Monats. Universitätsbibliothek Freiburg. Wolfgang Müller hielt seinen Vortrag Freiburg von der Pfarrgemeinde zur Bischofsstadt am 10. Mai 1970 anlässlich der Akademietagung zum Thema Aus Vergangenheit und Gegenwart Freiburgs 1120 bis 1970 in der Pädagogischen Hochschule Freiburg.
Meine Damen und Herren, dass Freiburg eine Bischofsstadt ist, ging so intensiv in unsere Vorstellungen ein, dass wir schwer tun, uns zu vergegenwärtigen, es hätte eine Zeit gegeben, in der eine solche kirchliche Akzentuierung dieser Stadt nicht eigen gewesen wäre. Und doch war das nun 850-jährige Freiburg die meiste Zeit eine schlichte Bürgerstadt und sein herrliches Münster nichts anderes als eine der üblichen städtischen Pfarrkirchen. Erst 1827 ist das Münster eine Bischofskirche geworden. Freiburg als Bischofsstadt hat nicht jene ehrwürdige, bis in die römische Antike reichende Tradition, wie ein Köln, Mainz oder Trier oder auch ein Worms, Speyer, Straßburg, Basel, Chur oder Augsburg. Darum können wir, wenn wir miteinander uns so etwas wie eine Kirchengeschichte Freiburgs in kurzen Zügen überlegen wollen, zunächst nur über die kirchlichen Verhältnisse einer der deutschen Bürgerstädte sprechen. Es scheint sehr selbstverständlich zu sein, dass eine Kirchengeschichte Freiburgs mit der Gründung einer Pfarrei für die junge Stadt beginnt. Es ist aber durch den Vergleich mit anderen Städtegründungen als normal anzusehen, dass die beginnende Stadt schon vorher vorhandene Pfarrorganisationen gar nicht berührt. Im Großen und Ganzen sind zwei Fälle möglich. Entweder ist der Kern des Dorfes, von dem die Stadtgründung ausgeht, der neuen Stadt so nahe, dass er in die Stadt mit einbezogen wird, sodass die Dorfkirche zugleich die Stadtkirche ist und bleibt. Oder die Stadt entsteht in einer größeren räumlichen Entfernung, die es sinnvoll erscheinen lässt, dem neuen Gebilde auch eine eigene Pfarrei zu geben. Aber dies wird für gewöhnlich erst in einem langen Entwicklungsprozess verwirklicht. Zunächst gilt, lass die Kirche im Dorf. Die Städter gehen zum Gottesdienst hinaus in die Dorfkirche, lassen dort taufen und werden dort begraben. Schließlich beginnen sie auch in der Stadt mit einer Kapelle, die sehr häufig Maria, der Mutter des Herrn, geweiht ist. Bauen sie vielleicht zu einem solchen Münster aus wie das von Reutlingen, aber immer noch sind die Pfarrrechte bei der alten Pfarrkirche vor den Mauern, noch nach Jahrhunderten. Wie war das nun in Freiburg? Die frühesten Quellen sagen zweierlei aus. Erstens, die Stadtrechte von 1120 sprechen davon, dass die Bürger ein Pfarrwahlrecht vom Herzog eingeräumt bekommen. Zweitens, 1187 ist zum ersten Mal ein Pfarrer Freiburgs erwähnt. Das Pfarrwahlrecht will Professor Schlesinger auf ein Sonderrecht der Kaufleute beziehen, die damit eine Art Personalpfarrei konstituieren konnten. Wir finden aber später keine Spur mehr von solchen Strukturen. Neben einer regulären Pfarrei. Sicher ist, dass bei dieser regulären Pfarrei im 13. Jahrhundert kein Pfarrwahlrecht mehr war. Die Grafen besetzten die Pfarrei Freiburg wie jede andere der ihnen zustehenden Patronatspfarreien. Wir haben keinerlei klare Unterlagen zur Beantwortung der Frage, von welcher Mutterpfarrei die Pfarrei Freiburg ausgegangen sein könnte, zu welcher Dorfpfarrei der Boden Freiburgs Vaterstadtgründung gehörte. Wenn wir uns Möglichkeiten überlegen, die überhaupt in Betracht kommen, so muss man zunächst an die Vira Abelhausen denken, dann an St. Peter westlich vor der Altstadt, ursprünglich wohl eine Filiale Unkirch, und drittens an Herdern bzw. deren Mutterkirche auf dem Reuterhof südöstlich von Zähringen. Direktor Schwineköber trägt die These vor, dass das Dorf Vira, das auf das nördliche Dreisamufer herübergegriffen hat und seine Burg der Herzöge auf dem heutigen Schlossberg der Ausgang für die Stadtgründung war. Das verlangt aber nicht notwendig, dass der Boden Freiburgs auch in die Pfarrei Biere gehört hätte. Diese könnte durch die Dreisam sehr wohl nach Norden begrenzt gewesen sein, sodass der Platz, auf dem die Stadt errichtet wurde, nicht zur Pfarrei Adelhausen, sondern zur Pfarrei Herdern bzw. Oberreute gehörte. Diese Pfarrei Oberreute war in der Hand des Herzogs und konnte es darum besser erleiden, rasch die Errichtung einer neuen Stadtpfarrei im eigenen Bereich zu erleben, als eine Pfarrei Wiehre, die das Benediktinerinnenkloster Waldkirch besaß. Im Gegensatz zu anderen Städten haben wir hier in Freiburg eine so rasche, endgültige Errichtung der Stadtpfarrei, dass uns keinerlei Spuren von alten Abhängigkeiten erhalten sind. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese neue städtische Pfarrei das im 12. Jahrhundert sehr beliebte Nikolaus-Patrozinium gehabt hat. Denn das Münster hat neben der großen Kirchweih das Mittelalter hindurch immer die Nikolaus-Kirchweih am Sonntag nach dem Fest Johannes des Täufers gefeiert und gerade an diesem Tag die niederen Kirchendienste entlohnt. Der Patrozinienwechsel von Nikolaus auf unsere liebe Frau könnte mit dem größeren Neubau der Pfarrkirche vollzogen worden sein, der nach 1200 begann, von dem uns noch die romanischen Teile des Münsters Zeugnis geben. Spätestens in der Mitte des 13. Jahrhunderts wurde für die Neuburg-Vorstadt, die sich in Richtung Herdern entwickelt hatte, die Filialkirche St. Nikolaus erbaut. Es war ein lang gestrecktes Gotteshaus mit einem mächtigen Turm neben der Westfront, doch erhielt diese Filiale nie den Charakter einer selbstständigen Pfarrei. Neben dem Leben der Pfarrei wurde aber natürlich auch in Freiburg ein reiches klösterliches Leben in der Stadt lebendig. In der Geschichte der Ordensbewegungen charakterisiert man mit Recht die Bettelorden als eine typisch städtische Ordensform. Die Bettelordensmönche leben in den Städten, leben für die hier massierten Gläubigen und leben von ihnen und nicht von selbstbetriebener Landwirtschaft. Die Bettelorden beginnen im 13. Jahrhundert. Drei von ihnen sind auch für Freiburg bedeutsam geworden. Die Franziskaner, die Dominikaner und die Augustiner Eremiten. Erst mit ihrem Auftreten beginnt klösterliches Leben in der Stadt, die also etwa 100 Jahre ohne ein solches war. Die Söhne des heiligen Franz tauchen hier schon recht früh auf. 3 Jahre nach dem Tod ihres Stifters, 1229, liegt ein erstes Zeugnis vor. Dem Bischof von Konstanz wird befohlen, ihre Kirche bei Freiburg, also Vorderstadt, zu weihen. Sie sind demnach schon so weit, dass sie eine Kirche haben. Aber es ist nicht klar, ob der Widerstand des Bischofs, die Weihehandlung vorzunehmen, noch auf dem Misstrauen beruhte, mit dem man diesen Vertretern eines armen Lebens begegnete, weil sie jenen ketzerischen Spirituellen allzu sehr glichen, die man gerade allenthalb verfolgte, oder ob der Kirchenbau so primitiv war, dass er für eine Weihe ungeeignet schien. 1246 übergab ihnen der Graf von Freiburg seine Martinskapelle in der Stadt, die in Urkunden mehrfach kurz zuvor als Kirche genannt war, sowie nächste Hofreiten zur Erbauung des Klosters. Dieses dann neu gebaute Gotteshaus muss 1243 einen vorläufigen Abschluss gefunden haben, war aber offenbar durch den Chorbau zu ergänzen, der 1265 noch nicht vollendet war. 1236 hatte der Rat der Stadt die Dominikaner berufen. Sie haben sich am Westrand der Altstadt nahe von Unterlinden angesiedelt und bauten dort Kirche und Kloster, deren Reste verbaut noch bis in unsere Zeit standen, durch den Fliegerangriff 1944 schwer beschädigt, für den Neubau der Badischen Kommunalen Landesbank leider total weggeräumt. In diesem Kloster hielt sich auch mehrfach Albert der Große auf. Im 15. Jahrhundert wurden seine Räume häufig für die beginnende Universität als Hörsäle benutzt und manche der Konventualen finden wir unter ihren ersten Professoren. 1262 begannen die Wilhelmiten von Overried in der Stadt ein Kloster aufzubauen, für dessen Kirche 1266 ein Ablass gewährt wurde. Es lag in der Stickenvorstadt, in dem Gelände, das heute das Anna-Stift am Holzmarktplatz einnimmt. 1277 hat der Bettelorden der Sackbrüder hier ein Haus begonnen. Es konnte sich aber nicht halten und ging vor der Jahrhundertwende wieder ein. Nach einer bei den hiesigen Klarissen festgehaltenen Tradition hat auch der vierte der großen Bettelorden, die Karmeliter, hier eine Klostergründung versucht, aber ohne Erfolg. 1278 wurde den Augustiner-Eremiten von den Grafen eine Niederlassung erlaubt, wobei der Platz zunächst noch nicht endgültig feststand. Sie bauten dann in der Nähe von Oberlinde an der Stelle einer Kapelle, die schon zuvor einer klösterlichen Gemeinschaft gedient hatte. Die Ritterorden waren zu einer nicht näher bestimmbaren Zeit in Freiburgs Vorstadt Neuburg angesiedelt worden. Die Johanniter sind 1240 durch Erwähnung ihres Friedhofs als Urkunftsort, der Deutschorden durch einen für ihre Kirche ausgestellten Ablassbrief 1258 zum ersten Mal erwähnt. Beide Ordenshäuser haben sich zu wichtigen Verwaltungsmittelpunkten umfangreicher Ordensbesitzungen im Breisgau entwickelt. 1300 begannen die Augustiner Chorherren, hier eine Propstei aller Heiligen im Bereich der Karlskaserne anstelle der Sackbrüder, die 1370 mit dem Kloster St. Märten vereinigt wurde. 1347 erhielt auch Freiburg ein Kartäuserkloster auf dem Johannesberg im Dreisamtal zu Füßen des Roskopfs. Und auch die Antoniter hatten hier in Oberlinden eine kleine Niederlassung, deren Glockengiebel überragt dort heute noch das längst bürgerlich gewordene Haus. Die Bettelorden, nämlich die Dominikaner, haben ein Großstück ihrer Bedeutung durch die Betreuung von Frauenkonventen erlangt. Das angesehenste dieser Klöster, das von Adelhausen in der Viere südlich der Dreisam, wurde unter dem Einfluss des St. Marx-Klosters in Straßburg 1234 als Dominikanerinnenkloster gegründet und 1249 in aller Form dem Orden inkorporiert. Dieses Haus hat in der Geschichte der Frauenmystik Südwestdeutschlands eine nicht geringe Rolle gespielt. Noch heute zeugen einige wertvolle Kunstwerke wie die Jesus-Johannes-Gruppe und ein Kruzifix von dem religiös ergriffenen Geist jener Tage. Eine deutsche Gründung war die der Büßerinnenorden, der sogenannten Reuerinnen, die im Rheinland ihren Anfang nahmen. Das hiesige Kloster muss schon 1247 bestanden haben, wenn wir auch über seine Anfänge nichts Genaues wissen. Es stand im südwestlichen Winkel zwischen Neuburg, Vorstadt und Altstadt, etwa dort, wo heute die Katharinenstraße beginnt. Das Freiburger Kloster wurde 1289 den Dominikanern unterstellt, aber 1296 wieder aus diesem Zusammenhang gelöst. Doch auf ihre Bitten konnten sie 1309 sich abermals der Leitung durch den Predigerorden übergeben. 1264 wurde ein Frauenkloster St. Agnes gegründet, das man 1281 den Dominikanern angegliedert hat. 1297 entstand noch einmal ein Frauenkloster in der Viere, etwa westlich der heutigen Johanneskirche, St. Katharina. Die Grafen von Freiburg haben dazu geholfen. Auch dieses Kloster wurde dem Dominikanerorden zugewiesen. Schließlich wurde 1419 noch ein fünftes Dominikanerinnenkloster gegründet, St. Katharina auf dem Graben, das wohl an der jetzigen unteren Eisenbahnstraße lag, nördlich anschließend. Ein Frauenkloster zum Grünwald, daher die Grünwälder Straße, hat sich dem Augustinerorden angeschlossen. Neben diesen Frauenkonventen gab es noch eine Reihe von sogenannten Regelhäusern, die nach Tritt-Ordensregeln des heiligen Franz oder Dominikus oder nach der Augustinerregel oder einem eigenen Regelbuch lebten. Zum ersten Mal werden solche Beginen um 1289 erwähnt. Ihr Aufkommen und ihr Wiederverschwinden ist im Einzelnen nicht leicht zu fassen, weil es sich um kleine Gruppen von armen Schwestern handelte, die ein Leben des Gebets und der Nächstenliebe lebten. 1402 werden 5 verschiedene Regelhäuser in einem Testament bedacht. Um 1510 sind von den 5 Häusern, die unter der Leitung der Franziskaner lebten, 4 eingegangen. Es gab aber auch hier seit 1315, bisher kaum beachtet, ein Haus der armen, willigen Brüder in der Sonnengasse in der Neuburg. Der Konvent kann nicht ganz klein gewesen sein, denn 1521 wurde bei ihnen eine Kapelle eingeweiht. Ich darf die Lage dieser Klöster ein klein wenig erläutern an diesem Plan, der hier zu sehen ist. Ich habe zunächst die Kirchen, die nicht so bekannt sind. Das ist St. Peter, etwa an dem Ende der Bertholdstraße. Und hier St. Nikolaus in der Neuburg, am westlichen Ende der Bernhardstraße etwa. Das Münster ist sehr bekannt. Und alles andere, was Sie da sehen, sind nun die großen Klöster. Die Regelhäuser habe ich nicht eingezeichnet. Vor allem hier das Dominikanerkloster, dann hier das Franziskanerkloster St. Martin, Augustiner-Eremiten, das kennen Sie ja, Augustiner-Museum ist ja heute noch der Fall. Und gleich gegenüber das kleine Haus der Antoniter. Hier die Wilhelmiten in der Steckenvorstadt. Die Ritterorden waren in der Neuburg zu Hause. Hier die Deutschherren, etwa dem Herter Verlag gegenüber. Und hier die Johanniter, nicht weit von dem Platz des heutigen Landratsamts. Hier Allerheiligen, an der Stelle, wo heute die Postdirektion steht. Dann die Frauenkonvente. Die Reuerinnen hier in diesem Mauerwinkel, etwa am Anfang der Katharinenstraße. Das sind St. Katharina auf dem Graben, die Lage ist nicht ganz eindeutig. Aber ganz eindeutig nebendran die Klariten, deren Fundamente bei dem Neubau der Deutschen Bank wieder angeschnitten wurden. Und ebenso ist zu erwarten, dass bei dem Neubau der Bibliothek anstelle des Rottex-Gymnasiums hier die Fundamente von St. Agnes angeschnitten werden. Die beiden großen Konvente auf der Viere sind hier auf dem Plan nicht drauf, weil sie ja jenseits der Freisam liegen. Adelhausen und St. Katharina in der Viere. Wenn Sie es im Ganzen ansehen, Freiburg war eine Stadt voller Klöster. Gegenwärtigen wollen, ist es kaum mehr zu fassen. Sie müssten denn schon nach Basel gehen und sich mal dort vergegenwärtigen, wie viele Klöster, trotzdem manche abgeräumt sind, in dem alten Basel stehen. Und so war es in Freiburg auch. Eine zweite kirchengeschichtlich bedeutsame Erscheinung ist gerade durch das Aufkommen der Stadt veränderte soziologische Struktur gegeben. Das rasche Aufblühen der Nebenbenefizien der Kaplaneien. Zwar treten sie auch im Umkreis der Stifte, nämlich der Hochstifter, auf, die diese Benefiziaten zur Abhaltung des Gottesdienstes benötigten, da die Kapitulare selbst ihn nur noch sehr eingeschränkt trugen. Aber der Stiftungsfriede der breiten Bürgerschaft hat vor allem in den Städten jeweils eine große Zahl von Kaplaneien errichtet. Und zwar mit Vorzug an den Kirchen, vor denen für die Bürger abgehaltenen Gottesdienst dienten. Wenige dieser Kaplaneien haben einen bestimmten Zweck, der aus den Zielen der Seelsorge heraus verstanden werden kann. Wie eine Frühmesse oder Spätmesse, oder hier Schläfermesse genannt. Oder eine Predigtfründe oder ein Benefizium für die Spitalseelsorge. Die meisten waren von einem rein privaten Charakter geprägt, zum Seelenheil der Stifter und seiner Angehörigen, der Verwandtschaft, der Deszendenten oder Aszendenten. Diese Kapläne waren außer zur gemeinsamen Verrichtung des Stundengebets nur zur Feier der Heiligen Messe im Sinne des Stifters verpflichtet. Nämlich sind sie in keiner Weise zur Mithilfe in der Seelsorge angehalten. Sie waren ganz wörtlich sine cura, sine ohne Seelsorge. Der Pfarrer hatte eigene Helfer, die sogenannten Koadjutoren oder Vierherren, so genannt, weil es schon Ende des 13. Jahrhunderts vier Herren waren. Die Zahl dieser rein privaten Stiftungszwecke zugeordneten Kaplaneien war überall unverhältnismäßig groß, hier aber ganz erstaunlich hoch. Es ist damit zu rechnen, dass etwa 50 bis 70 solcher Kapläne die Münsterpfarrkirche bevölkerten, wobei man nie so ganz genau sagen kann, ob alle Kaplaneien auch besetzt waren, ob jene, die einmal gestiftet, nicht inzwischen wieder eingegangen sind, zum Beispiel durch Unierung mit anderen oder durch den Mangel an ausreichendem Einkommen. Zählt man alle Kaplaneien zusammen, die einmal erwähnt wurden, also mindestens eine Zeit lang bestanden haben, kommt man auf ungefähr 85. Eine Zahl, die unter Umständen selbst die Kaplanei eines Hochstiftes einer Bischofskirche nicht erreicht. Jede Kaplanei wird jeweils auf einem bestimmten Altar gestiftet, der natürlich zunächst durch einen heiligen Titel gekennzeichnet ist. Da aber die nicht kleine Zahl der Altäre für zur Zweihnacht sind, aus dem Hochaltar mindestens 22, nicht ausreicht, jede der vielen Stiftungen mit einem eigenen Altar zu bedienen, fallen auf die einzelnen Altäre 3, 4, 5, gar 6 Kaplaneien. Diesen können dann natürlich nicht nach den Altären benannt werden, sondern erhalten den Namen von den Stiftern. Bei den Stiftern oder ihren Nachkommen liegen die Präsentationsrechte, die nach Aussterben des Geschlechts meist an einen dreigliedrigen Verbund städtischer Instanzen übergehen, wie Bürgermeister, Zunftmeister, Spitalmeister, Kaufhausmeister, Pfleger der Münsterbauhütte. Gelegentlich ist auch der Münsterpfarrer in diesem Gremium. Das Kaplaneivermögen besteht aus Liegenschaften oder festen Einkünften, zumeist aber aus Rentenkapitalien, die durchweg kündbar sind und dann wieder angelegt werden müssen, damit die Stiftung in ihrer Fortdauer nicht bedroht wird. Die Sorge dafür ist oft nicht dem Kaplan oder ihm allein überlassen, sondern obliegt vor allem den zur Besetzung bevollmächtigten Patronen. Die Stiftung dieser Kaplaneien beginnt etwa um 1300 und hat 1364 schon 41 erreicht. Die Häufigkeit der Stiftung lässt dann im Ganzen etwas nach und endet endgültig mit dem Jahr 1520, in dem die letzte Kaplaneistiftung erfolgt. Die große Zahl der Kapläne zwingt zu einer Art Kooperation, von der eine Form der Ordnung ausgeht. 1364, 1400 und wieder 1464 liegen uns Satzungen vor, die sich namentlich darum kümmern, welche Einteilung für die Feier so vieler Messen zu treffen ist. Seit 1400 wird das merkwürdige Prinzip angewandt, dass jeder nur alle 4 Wochen eine Woche zum Messedienst und in der folgenden zum Kurdienst verpflichtet ist, unbeschadet der speziellen Verpflichtung, die ihm sein Stiftungsbrief auferlegt. Diese Regelung scheint doch von der Wirklichkeit auszugehen, dass jeder Kaplan noch irgendeine andere Verpflichtung hat, die er die halbe Zeit des Monats nachgeht. Obwohl dies wiederum und immer wieder ausdrücklich verboten ist und mit Strafen bedroht wird. Die Kooperation der Kapläne heißt wie auch anderwärts Präsenz. Sie wissen von einem Präsenzgässlein. weil durch sie den beim Offizium und bei den für Jahrtagsstiftungen, die in diese Präsenz hineingestiftet werden, gehaltenen Gottesdiensten anwesenden Kaplänen Präsenzgelder zur Auszahlung gebracht wurden. Diese Präsenz wird durch ein Dreierkollegium der Kaplänen, den sogenannten Dreiern, geleitet. Die Kaplänen treten auch zu Versammlungen zusammen und handeln in diesem gemeinsam. Im Übrigen ist auf Schritt und Tritt zu beobachten, dass die Stadt intensiven Einfluss ausübt. Auch so, dass sie die Satzungen der Kapläne vor sich aufstellen lässt. Sie werden hinterher vom Bischof genehmigt. Die Stadt fühlt sich berufen, über die Einhaltung des Stiftungszwecks zu wachen und so die Erfüllung der Absichten ihrer Bürger abzusichern. Der kleine Bruder der Kaplaneistiftung, so könnte man sagen, der gestiftete Jahrtag, durch den das Jahrtagsgedächtnisgottesdienst für einen Verstorbenen gesichert wird, ist am Münster nämlich um 1500 in reicher Fülle belegbar. Über ein kalendarisch geordnetes Jahrzeitbuch wären noch viele Angaben über frühführende Freiburger Geschlechter zu erheben, für eine Zeit, in der noch keine Pfarrbücher vorliegen, die hier übrigens schon 1572 beginnen. Auch werden aus den Einträgen manche liturgischen Einzelheiten erkennbar, so nach dem Seelenamt der Gang über das Grab, um dort das Miserere zu beten. Der Blick auf die vielen Kaplaneien, deren Bezeugung durch Urkunden sehr reich ist, darf uns die Sicht auf das pfarrliche Leben nicht einschränken, das uns nur sehr am Rande belegt ist. Wir wissen von der Frühmesse, die in späteren Jahrhunderten ausdrücklich als die Messe der Dienstboten und Handwerksleute charakterisiert wird, die nachher zur Arbeit gehen müssen. Täglich war ein Hauptgottesdienst. Gegen Schluss begann die Schläfermesse für die, die nicht rechtzeitig erschienen waren. Eine Liste aller jener Feiertage liegt uns vor, an denen das Hochamt levitiert zu halten war. Täglich war abends Salbeandacht. Am Samstag drängten danach die Gläubigen nach vorn und wollten mit einem Reliquiar bestrichen werden. So heißt der Ausdruck. Auch wenn man mit der Bütt in Gottesdienst für den Münsterbau sammelte, ließen sich die Geber gern mit einem Reliquiar bestreichen, das als silberne Turm und Stranz geformt noch heute im Augustinermuseum verwahrt wird. Es gab besondere Ablasstage, zu denen viele Gläubige zusammenströmten und bei denen der Beichtandrang so groß war, dass der städtische Rat mit seinen Stadtknechten für Ordnung sorgen musste. Im 15. Jahrhundert waren besondere Bußtage in Übung mit öffentlicher Einführung der Büßer, wie jährlich am Gründonnerstag in den Bischofskirchen. Der Reklamation des Konstanzer Bischofs gegenüber wollte man sich auf eine päpstliche Privilegierung berufen, die offenbar aus der Zeit des avignonensischen Schismas stammen könnte. Als der neue Chorbau 1354 begonnen wurde, gestaltete man die Nordpforte zu einer Brautpforte aus. Vor ihr sollte künftig die im Mittelalter Ante Januam Ecclesiae vollzogene Trauung, der erst die Einführung in die Kirche zur Brautmesse folgte, stattfinden. Vielleicht ist man faktisch nie dazu gekommen, dort tatsächlich die Trauung der hiesigen Bürger und Bürgerinnen zu feiern, weil eventuell nach der späten Fertigstellung des Chors im Jahr 1510 schon die Trauung in die Kirche verlegt worden war. In Säckingen wurde diese Verlegung allerdings erst 1600 vollzogen. Wann hier, das wissen wir nicht. Dass der Segen der Mutter nach der Geburt eines Kindes an einer bestimmten Tür vollzogen wurde, die sogar davon den Namen Segentür erhielt, wissen wir. Es war die romanische Pforte am südlichen Querhaus, vor der die Renaissancezeit eine offene Halle errichtete. Die Toten wurden in manchen Fällen in der Münsterpfarrkirche bestattet, zumeist aber auf dem Friedhof rings um das Münster herum, der auf halbem Weg zwischen Kirchenmauer und Häuserzeile von einer Friedhofsmauer umgeben war, die bis zu den Häusern nicht viel Raum frei ließ. Der Friedhof war mit allerlei Zutaten geschmückt, einem großen Kruzifix, dem sogenannten Bäckerlicht beim Kornhaus, eine Statue der heiligen Apollonia und anderen. Wir kennen aus dem hiesigen Pfarrleben auch jene Bräuche, die uns anderwärts begegnen. Das Herablassen des Hungertuchs, hier schon am ersten Fastensonntag, nicht erst am Passionssonntag. Die Verwendung des Palmesels zur Prozession am Palmsonntag, den Zug zum Heiligen Grab, das ja hier in einer besonders schönen Weise gestaltet ist, am Gründonnerstag, das Hinaufziehen einer Statue des Auferstandenen an Christi Himmelfahrt und das Herablassen einer hölzernen Taube an Pfingsten. Die beiden letztgenannten Bräuche wurden mit dem Abwerfen von Oblaten verbunden, um die Gnaden dieses biblischen Vorgangs zu symbolisieren. Auf Ostern lässt sich hier ein recht merkwürdiger Brauch belegen. An diesem Tag hat man den Gläubigen nun nicht Religien, sondern das Sakrament auf das Haupt gesetzt. Wie es heißt, das Spätmittelalter entwickelte ja das Verlangen, das Sakrament zu schauen. Hier steigerte sich dies bis zur Berührung mit dem Sakrament, die am höchsten Feiertag des Jahres angeboten wurde. Es gibt einen Augenblick in der großen Kirchengeschichte, in dem Freiburg am Rand auch über eine kurze Frist eine kleine Rolle spielt. Das ist in der Zeit des Avignonensischen Schismas und seiner Überwindung. Als 1378 sich das Papsttum in eine römische und eine avignonensische Obedienz spaltete, hielt der österreichische Herzog Leopold III. Von Österreich, an das soeben 1368 Freiburg übergegangen war, streng zu Papst Clemens VII. In Avignon. So war auch Freiburg avignonensisch. Nun ist aber Leopold III. An der Spitze vieler vorderösterreichischer Adliger in der mörderischen Schlacht bei Sempach in der Julihitze des Jahres 1386 dem beweglichen Bauernheer der Schweizer erliegen. Zwar hielt sein Bruder Albrecht III., der zugleich Vormund der Söhne Leopolds war, wie auch dann der junge Leopold IV. Nach seiner Mündigkeitserklärung zum römischen Papst. Aber die avignonensische Haltung der Vorlande wurde nicht geändert, sodass als der von Papst Clemens protestierte Gegenbischof in Konstanz, der sich dort nicht halten konnte, seine Diözesanregierung nach Freiburg verlegte. Das ist für das Offizialat und das Generalvikariat seit 1986 nachzuweisen. Der Gegenbischof Heinrich Beiler ließ sich zwar bei der geringen Chance, seine Bemühungen um Konstanz zum Bischof von Valence und dann von Alais in Südfrankreich machen, blieb aber immer noch Administrator von Konstanz, um die avignonensische Position in Südwestdeutschland fördern zu können. Um die Jahrhundertwende war der hiesige Münsterpfarrer Johann Peyer sein Generalvikar. Es ist eine merkwürdige Situation. Eine Landesherrschaft von römischer Obedienz und ein Land, das Avignon anhängt. Herzog Leopold IV., der übrigens Katharina aus dem avignonensisch gesinnten Burgund zur Frau hatte, erließ 1397 eine Art Toleranzedikt, indem er die Duldung der anderen Obedienz ausdrücklich aussprach. Aber die Anhängerschaft der nicht-römischen Partei schmolz zusehends zusammen, besonders seit Bischof Marquard von Konstanz die Interdiktbestimmungen bedeutend verschärfte. Die kirchlichen Parteien hatten sich natürlich gegenseitig interdiziert. Nun wurde bestimmt, dass nicht nur die Anhänger des avignonensischen Papstes interdiziert seien, sondern auch jeder, der mit ihnen verkehre. Dadurch wurde dem kleinen Rest in Vorderösterreich, der noch zum Stuhl an der Rhone hielt, das Leben schwer gemacht. Er bestand 1406 nur noch aus den Städten Neuenburg und Freiburg und ihrer allernächsten Umgebung. Breisach und Basel stöhnten und jammerten, dass sie jetzt mit den Freiburgern nicht mehr verkehren könnten, sonst würden sie das in der Diktaufsicht sehen. Als Herzog Friedrich IV. 1408 in Freiburg die Gesandten des Konzils von Pisa empfing, war die Freude über die erhoffte Einigung groß. Aber manche aus dem Freiburger Klerus standen noch abseits und hielten zäh an Avignon fest. Das Interdikt wurde erst 1411 gelöst. Zurückschauend mag man sagen, schon damals hat Freiburg vorübergehend kurz, wenn auch unter merkwürdigen Umständen, so etwas wie bischöfliche Gewalt in seinen Mauern gesehen. Und sogar formell versichert bekommen, dass nach einer Rückkehr der Regierung nach Konstanz, der weiten Entfernung wegen, für immer ein Offizialratsgericht in Freiburg bleiben solle. Die in Pisa versammelten Kardinäle bei den Obedienzen wählten einen neuen Papst, doch gelang es nicht, dadurch die Spaltung zu überwinden. Von jetzt ab war die westliche Christenheit nicht mehr in zwei, sondern in drei Parteien gespalten. Um diesen unmöglichen Zustand zu überwinden, berief der deutsche König Sigmund im Vereine den zweiten Pisaner Papst, der ja Johann der 23. hieß, das Konzil von Konstanz. Dieser Johann der 23. erschien selbst dort in der Hoffnung, das Konzil werde sich für ihn als den einzig rechtmäßigen Papst entscheiden. Als er sah, dass diese Hoffnung droht, entfernte er sich heimlich von Konstanz mit Hilfe Herzog Friedrich IV. Von Österreich, unter dessen Schutz er von vornherein gestellt worden war, und floh über Schaffhausen, Säckingen nach Freiburg. Hier weilte er 4 Wochen als Gast des Dominikanerklosters bei Unterlinden. Noch verwahrt das Universitätsarchiv die Ablassurkunde, die der Papst dem Predigerkloster als Dank für die Gastfreundschaft übergeben hat. Er hoffte nun, Burgund gewinnen zu können, um von dort aus dem Konzil zu opponieren, das sich Kraft der Initiative König Sigmunds durch die Flucht des Papstes nicht hatte sprengen lassen. Johann versuchte den Weg über Breisach gegen Neuenburg, musste aber wieder nach Breisach zurückkehren und wurde dort von dem Pfalzgrafen im Namen des Königs gefangen genommen, nach Radolfzell gebracht und schließlich vom Konzil abgesetzt. 1457 hat Erzherzog Albrecht in Freiburg eine Universität gegründet. Diese Gründung gehört in eine Reihe von landesfürstlichen Universitätsstiftungen, die schon im 14. Jahrhundert mit Prag, Wien und Heidelberg begonnen haben und mit Tübingen, Mainz, Würzburg etc. fortgesetzt wurden. Eine mittelalterliche Universitätsgründung ist aber nicht nur ein Ereignis von landespolitischer oder bildungsgeschichtlicher Bedeutung, sondern gehört auch in die Kirchengeschichte. Der Papst, für Freiburg Karl III., erteilt die nötigen Privilegien, deren sie schon der Errichtung einer theologischen Fakultät wegen bedarf. Der Diözesanbischof, hier der von Konstanz, bestätigt die Stiftung. Ein Bischof, hier der des nahegelegenen Basel, ist Universitätskanzler. Der Universität werden zum Unterhalt der Professoren eine Reihe von Pfarreien und Benefizien inkorporiert, in Freiburg 18. Die wichtigsten Akte der Universität haben ein kirchliches Gepräge und die Professoren und Scholaren eine kirchliche Lebensform, zum Beispiel auch zunächst noch eine Zölibatsverpflichtung, die sich noch 1580 dahin auswirkt, dass in Freiburg nur ein unverheirateter Rektor werden kann. Auch wenn er Laie ist, nicht? Bisher gerade auch in der Stadt Freiburg die kirchliche Seite der Universitätsgründung zur Auswirkung kam, ist aus Folgendem zu sehen. Unter den Pfarreien, die der Universität inkorporiert wurden, war auch die Pfarrei Freiburg. Sie war seit der Gründung herrschaftliches Patronat und ist von den Herzögen von Seringen an die Grafen von Freiburg vererbt worden und von diesen durch den Verkauf der Stadt an die neuen Herren, die Herzöge von Österreich, gekommen. Nun hat auch sie, Erzherzog Albrecht, zum Ausstattungsgut seiner Universität geschlagen. 1464 konnte dies nach dem Tod des bisherigen Münsterpfarrers realisiert werden. Nunmehr war kirchenrechtlich die Universität als ganze Pfarrer. Das kann ja nur eine kirchliche Institution sein. Übernimmt das Pfarrvermögen und seine Einkünfte gegen Sicherung einer Portio Conquoa für den Pfarrvikar, der statt der Universität die Seelsorge übernimmt, und präsentiert beim Stellenwechsel diesen Pfarrvikar. Schon Ulrich Stutz hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Inkorporation der Freiburger Münsterpfarrei keine volle ist, insofern die Präsenz und die Kaplaneien und auch die Münsterfabrik nicht durch sie berührt werden. Die Münsterpflege, die sich um den Bau des Münsters kümmert, bleibt völlig selbstständig, eine Institution, deren Leitung jährlich neu durch die Stadt ohne Mitwirkung der Universität bestellt wird. Das Münster ist zugleich Universitätskirche. Schon der feierliche Eröffnungsakt, bei dem der Gründungsrektor, der Mediziner Matthäus Hummel, ein Villinger, eine beachtete, inzwischen längst als reines Plagiat identifizierte Rede über die Weisheit hielt, fand in Münster statt. Dann alle feierlichen Promotionen jeglicher Fakultät bis in die Tage der Aufklärung hinein. Deren aufwendiges Zeremoniell, angefangen mit dem von Pfarrenstößen begleiteten Zug von der Universität zu Münster, mit Disputationen und Reden, einschließlich der dabei üblichen scherzhaften Belustigungen in Münster, sind uns in vielen Einzelheiten greifbar. Dass die Universität in den nun eben neu errichteten Chorumgang eine der Kapellen als Universitätskapelle baute und einrichtete, auch als Begräbnisort für seine Professoren, ist unter diesen Umständen sehr wohl zu verstehen. Eine der vier Fakultäten der Universität ist der Theologie gewidmet. Durch diese theologische Fakultät und der mit ihr gegebenen Ausbildung zur theologischen Wissenschaft und zur Vorbereitung geistlicher Berufe ist Freiburg ein erstes Mal für den Blick des kirchlichen religiösen Lebens sucht, aus der Reihe anderer vergleichbarer Städte herausgehoben. Was an ihr geistig erarbeitet wird, hat das theologische Denken ganzer Landschaften mit beeinflusst, in der jene leben und arbeiten, die hier Theologie studierten und studieren, und kommen Überlegungen und Gedanken in den theologischen Gesamtauseinandersetzungen zur Aussprache, die hier ihren Anfang nehmen. Die Stellung der für Freiburg zuständigen Landesherrschaft des Erzhaus Österreichs zu der evangelischen Bewegung war von vornherein festgelegt. Sie lehnte die Reformation ab. So war es auch nicht möglich, dass solche, die in Freiburg mit ihr sympathisierten, sich durchsetzen konnten. Einige Geistliche flohen aus der Stadt. Unter Mitwirkung der städtischen Behörde verbrannte man öffentlich 1222 die aufgetriebenen lutherischen Bücher. Freiburg wurde Zufluchtsort solcher, die anderorts vollzogene Reformation ausweichen wollten, wie Erasmus oder Clarian. Freiburgs Universität war schließlich unter den Universitäten Südwestdeutschlands die einzige, die noch die Sache des alten Glaubens vertrat und übte besonders auch auf die nahe, damals der spanischen Krone zugesprochene Freigrafschaft Burgund eine große Anzugskraft aus. Doch lehnte man im späten 16. Jahrhundert eine Berufung der Jesuiten hier ab. Seit 1529 war das Basler Domkapitel in das hiesige Münster geflüchtet und hatte seinen Gottesdienst neben dem Überlieferten der Pfarrei und dem immer geringer werdenden der Kapläne aufgebaut. Manche der hiesigen Theologieprofessoren sind schließlich zu Dignitären des Basler Domkapitels aufgestiegen und haben sich übrigens auch intensiv an der großen Zahl von Stipendienstiftungen beteiligt, die gerade das 16. Jahrhundert für die Universität Freiburg geschaffen hat. Die Tage der nachtridentinischen Reform bringen auch hier eine intensivere Visitationstätigkeit, Sie bezeichneterweise stark unter den Mitwirkungsansprüchen der österreichischen Regierung in Enzesheim steht und für das Münster erneut die Frage einer Stiftsgründung aufwirft, die schon einmal Ende des 15. Jahrhunderts gestellt worden war. Die vielen Kapelleien erlöschen nach und nach dadurch, dass man diese mit nun zu geringen Einkünften gewidmeten Stiftungen in großer Zahl mit einem einzigen Kaplan besetzte. Alle Kaplaneien wurden schließlich 1669 in die Präsenz offiziell vereinigt. Von den neuen Orden fassten zuerst der Kapuziner hier Fuß, der über die Schweiz schon 1591 zu uns kam. Die Jesuiten übernahmen auf landesherrliche Weisung 1620 die philosophische Fakultät an der Universität und zwei der vier theologischen Lehrstühle, und zwar die wichtigen der Dogmatik und der Kasuistik. Da die philosophische Fakultät noch die Vorschule der höheren Fakultäten, sprich Theologie, Jurisprudenz und Medizin war, gingen alle Studenten durch die Hände dieser für die Heranbildung katholischer Akademiker so wichtigen Erzieher. Die Jünger Loyolas haben auch das Gymnasium in ihren Händen. Sie bauen hier ein blühendes Kongregationswesen auf, um neben dem Scientiven auch den religiösen Einfluss zur Geltung zu bringen. Die Studenten organisieren sie in der großen Kongregation, die Freiburger Männerwelt in der Bürgersolidarität. Um 1680 errichten sie ein eigenes Collier, den Mittelpunkt ihrer seelsorgerlichen Tätigkeit, die heutige Universitätskirche. Parallel zu den weithin als Lehrorten anzusprechenden Jesuiten sind ja auch Frauenlehrorten entstanden, die sich um die Mädchenerziehung annahmen. Von ihnen sind jene Ursulinen nach Freiburg gekommen, die von Dijon ihren Ausgang nahmen und weniger Bindung an strenge Gelübde suchten, um die Forderung einer totalen Klausur zu umgehen, die nur eine Tätigkeit in der Internatserziehung erlaubt hätte. So konnten die hiesigen Ursulinen in dem von ihnen erbauten schwarzen Kloster, so genannt wegen ihrer Kleidung, im Gegensatz zum weißen Habit der Dominikanerinnen von Adelhausen, dem weißen Kloster, ungehindert sich der Bildung der Freiburger Bürgertöchter widmen. In unseren Augen ist Freiburg die Stadt der Gotik, eine Stadt des Barock. Wie wenn diese für den Katholizismus so prägenden Jahrhunderte an einer katholischen Stadt wie Freiburg hätten vorübergehen können. Noch erhaltene Kirchbauten jener Zeit werden gern übersehen. Die Jesuitenkirche, die Ursulinenkirche, heute altkatholisch, in der Eisenbahnstraße, und Kloster Adelhausen. Was der Barock ins Münster oder in die Bettelordenskirchen gestellt hat, ist inzwischen durch den neugotischen Purismus des 19. Jahrhunderts entfernt worden. Verschont blieben nur die drei heiligen Säulen vor der Münsterfassade. Und doch hatte Freiburg ein blühendes Leben barocker Frömmigkeit. Große Wallfahrten der Stadt nach Einsiedeln in der Notzeit oder zum Dank bei Errettung, die eindrucksvolle mit Spiel und Darstellung geschmückte von Leichnamsprozessionen, an der sich die Zünfte klar geordnet beteiligen, zeigen etwas vom religiösen Leben der Zeit. Auch Freiburg hat sich durch einen Kapuzinerpater mit einem neuen Heiligen, dem Katakombenheiligen Alexander 1652 versorgen lassen und hat allen Zünften neue Patrone geben lassen. Auch die Priesterschaft empfing einen solchen. Schon vor 1600 begann die Übung des 40-stündigen Gebets, ein sehr früher Termin, das von der Stadtverwaltung organisiert wurde. Die jeweils gedruckten Einladungen, die die ganze Ordnung dazu bekannt gaben, sind noch erhalten. Auch hier hat die Verehrung des Heiligen Hauses von Loreto ihren Niederschlag gefunden. Nach der Schlacht 1744 am Schlierberg wurde dieser Berg zum Josefsberg mit der Loreto-Kapelle. Die Stiftung des Freitagsläuten um 11 Uhr im Münster, die heute noch getätigt wird mit der Hosanna-Glocke, geht auf die Witwe des dort gefallenen bayerischen Generals Mercy zurück. bekannt, wie viel bitteres Kriegsschicksal Freiburg im 17. und der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts mitgemacht hat. Und doch blieb es vor dem härtesten einer totalen Kriegsbrandkatastrophe, die viele Städte der Rheinebene 1689 vernichtet hat, verschont. Von 1677 bis 97 war die Stadt ja französisch. Gleichsam eine Bastion des schon 1648 mit dem Elsass französisch gewordenen Breisach. Die rein strategische Bedeutung dieses Wechsels zwischen damals so scharf gegeneinander angelegten Gegnern wie Frankreich und Deutschland dokumentiert jenes große Unternehmen der französischen Krone, die Umgürtung der Stadt mit der modernsten Befestigungsart der Zeit nach den Plänen des großen Festungsarchitekten Vauban. Um dem Zweck effektiv entsprechen zu können, wurden allerdings die Vorlinie möglichst eng gezogen auf der Höhe der alten Stadtmauer rings um die Innenstadt. Dies bedeutete eine totale Hinwegräumung der Vorstädte, mit Ausnahme der südlichen Schneckenvorstadt, einschließlich der sich dort befindenden kirchlichen Bauten. Die zwei Nebenkirchen, die Freiburg besaß, St. Peter in der Petersvorstadt, ursprünglich Filial von Umkirch, und die Münsterfilialkirche St. Nikolaus in der Neuburgvorstadt, sind dadurch völlig verschwunden. Jetzt war nur noch das Münster eine Stätte pfarrlichen Gottesdienst für die ganze Stadt, die auf den alten Raum der Innenstadt zusammengedrängt war. Aber auch eine nicht geringe Zahl der Klöster, die in den Vorstädten Platz gefunden hatten, wurden abgebrochen, Sie denken an den Plan vorhin, und mussten nun in der Innenstadt einen Unterschlupf suchen. Dem kleinen Konvent von Allerheiligen, dieses Kloster stand an der Stelle, an der sich heute die Oberpostdirektion der Karlsbau befindet, wir haben es ja schon gesehen, gelang erst nach 1700 eine Etablierung in der Pfaffengasse, wo heute das Ordinariat steht. Die Johanniter aus der Neuburg zogen endgültig für ganz nach Heidersheim. Die Deutschherren bauten 1768 in der Salzstraße, die Kapuziner aus der Predigervorstadt, in der Nähe des Bahnhofs gelegen, an den Platz, den heute das Kollegium Borromeum einnimmt. Die Dominikanerinnen St. Agnes, die etwa dort hausten, wo das Friedrich-Rotteff-Gymnasium steht, vereinigten sich mit den Nonnen von Adelhausen. Die Klarissen, deren Klosterkirchfundamente beim Bau der Deutschen Bank freigelegt wurden, siedelt man neben dem Rathaus in der Merianstraße an. Die Klöster Adelhausen und St. Katharina in der Viere, schließlich jenseits der Dreisam, waren auch zu sehr im Schussfeld, an das sie hätten erbleiben können. Im Bereich des alten Herzogshofs in der einzig erhaltenen schmalen Schneckenvorstadt wurde für diese Dominikanerinnen zusammen ein neues, mit seiner schmucken Kirche noch erhaltenes Kloster gebaut. Es haben also fast alle diese Klöster wieder einen Platz gefunden, und wenn auch nach schweren Jahren der Bedrängnisse doch wieder das klösterliche Leben im überlieferten Sinne pflegen und weiterführen können. Noch war die Zeit voll größten Verständnisses für diese Formen christlicher Frömmigkeit. Nicht erst das 19. Jahrhundert, schon die zweite Hälfte des 18. bedeutet in der Kirchengeschichte eine Zeit beachtenswerter Veränderungen. In Freiburg lebte man in einem österreichischen Staat, der sich unter Maria Theresia und Josef II. In ungewöhnlicher Weise konsolidierte. Diese Wandlung traf zuerst die Universität, was in unserem Zusammenhang sehr wohl erwähnt werden muss. Denn 1768 verlor sie den Charakter einer Stiftung und wurde durch gewaltsamen staatlichen Eingriff gegen den Widerstand von Rektor und Senat zu einer Staatsanstalt gemacht. Dies war der entscheidendste Schritt auf dem Weg zur völligen Säkularisierung der Universität. Der Verlust des Stiftungscharakters und die Überführung in die Regie des Staates entfernte sie total aus dem Bereich der Kirche. Hinzu kam nach wenigen Jahren, 1773, die Auflösung der Gesellschaft Jesu und die Besetzung der von diesen bisher in der philosophischen Fakultät innegehabten Lehrstühle zumeist mit Laien, in der theologischen Fakultät mit Angehörigen verschiedener Orden. Die Wiener Regierung entwickelte gleichzeitig für den Unterricht der Theologiestudierenden ein neuzeitlich erweitertes Studienprogramm, das neben den bisher üblichen Fächern Dogmatik, Moral, Kontroverse und Bibel auch Kirchengeschichte und Pastoral, Katechetik und Homiletik vorsah und in dieser Zusammensetzung im Grunde auf allen deutschen Hochschulen bis in unsere Tage Gültigkeit behalten hat. Seit 1783 mussten alle Theologen, jetzt auch die Ordensangehörigen, die bisher meist in dürftigen Hausstudien der einzelnen Klöster unterrichtet worden waren, im Generalseminar Wohnung nehmen, das man in den Räumen des verlassenen Jesuitenkollegs einrichtete, was wir heute alte Universität nennen. Vielerorts ist man gegen diese Generalseminare als Brutstätten eines unkirchlichen Geistes Sturm gelaufen. So wurden sie gleich nach Josef II. Tod 1790 wieder aufgelöst, auch in Freiburg, obwohl hier kein Anlass dazu gewesen wäre. 1783 erließ der Kaiser für die österreichische Lande sein Toleranzedikt, durch das nun auch Protestanten der Aufenthalt in dem bisher ganz katholischen Freiburg ermöglicht wurde. Die angebotene Kultfreiheit für die Protestanten war aber noch sehr eingeschränkt. Mit Johann Georg Jacobi gewann die Universität zum ersten Mal einen nicht-katholischen Professor, der sich durch seine Persönlichkeit ein hohes Ansehen verschaffte. Unter dem echt aufgeklärten Gesichtspunkt der Nützlichkeit unterwarf Josef II. Eine Reihe von Klöstern einer Säkularisation. Besonders beschauliche Orden fanden vor dem Urteil der Zeit wenig Gnade. In Freiburg wurden aufgelöst vor allem die Kartause, dann die Frauenkonvente der Klarissen und der Augustinerinnen zu Grünwald, die Dominikanerinnen zu St. Katharina auf dem Graben, die seit langem eine Mädchenschule unterhielten, wurden mit ihren Ordensschwestern in Adelhausen vereinigt und halfen dort die Schule aufbauen, die dieses Kloster vor der Auflösung bewahrte. Auch die Bruderschaften hat man als unnütz aufgelöst. In Freiburg 12, dazu die 5 Kongregationen und ihr Vermögen, wie das der aufgehobenen Klöster zum Religionsfonds geschlagen. Bei dieser Gelegenheit erwarb das Münster aus eigenen Mitteln den herrlichen Silberaltar der großen lateinischen Studentenkongregation, der noch heute an Festtagen den Schmuck des Hochaltars in Münster darstellt. Die josephinische Säkularisation wurde nicht zugunsten der Staatskasse vollzogen, sondern der von den säkularisierten Vermögen gespeiste Religionsfonds sollte wieder religiösen Zwecken dienen, besonders der Errichtung von neuen Pfarreien. So wurde damals neu errichtet in der Umgebung Freiburgs Horben, Hofsgrund, Wieden, Oberried, Buchenbach, Eschbach und Buchholz. Auch die Stadt Freiburg erhielt eine zweite Pfarrei an der Kirche des zu den Augustiner-Eremiten verlegten Franziskanerkonvents St. Martin, 1786. Die Bevölkerung zählte etwa 7000 Seelen von der ganzen Stadt. Die Hauptstraße, heutige Kaiser-Josef-Straße, war schon damals die Grenzlinie zwischen beiden Pfarreien. Die Stadt wurde dadurch etwa zur Hälfte den beiden Pfarreien zugeteilt. So hat man also auch hier dem Bemühen Ausdruck gegeben, durch Verkleinerung der Pfarrei den Pfarrer und die Gläubigen näher zusammenzuführen. 1793 und 1807 dachte man übrigens ernst daran, die Martinspfarrei wieder aufzuheben. 1794 wurde noch einmal ein Kloster aufgelöst, die Dominikaner, deren Konvent nur noch 5 Patres umfasste. Die Universität erreichte, dass dieses Klostervermögen ihr inkorporiert wurde. Die große Säkularisation von 1803 ging an den Klöstern des Breisgaus noch einmal vorüber, weil dieser in der Hand einer habsburgischen Sekundogenitur des Herzogs von Modena war, von österreichischer Verwaltung mitversehen. Als aber Freiburg 1806 an Baden fiel, war es auch hier um alle Männerklöster geschehen. Die Deutschherren, die Augustiner-Chorherren von Allerheiligen, die Franziskaner, Augustiner-Eremiten und Kapuziner, mussten ihre Pforten schließen. Viele Stätten des täglichen Chorgebets waren damit verstummt. Dafür war der Sinn der Zeit ganz erloschen. Eine große Möglichkeit neben der Pfarrei einhergehender Seelsorge gab es nun nicht mehr. Die Zeit der Aufklärung hat die Sorge des Pfarrers um die Seinen als das einzig gültige Ideal vertreten. Aber nicht nur das klösterliche Leben erlosch. Hier in Freiburg blieben nur die Mädchen unterrichtenden Orden, die Dominikanerinnen in Adelhausen und die Ursulinen bestehen. Auch die ganze diözesane Kirchenorganisation war einer notwendigen Veränderung ausgesetzt. Politisch hatten sich einige Mittelstaaten gebildet, bunt gemischter Konfession, und verlangten eine Neueinteilung der Bistümer, die sich nach den Staatsgrenzen richten sollte. 1807 fanden darüber Verhandlungen mit Rom statt, die Napoleon, weil es sich um Regelungen im Bereich der Rheinbundstaaten handelte, unterbrechen ließ, um sie an sich zu ziehen. 1811 hofften Dahlberg und Wessenberg vergeblich, in solchen Fragen auf dem Pariser Nationalkonzil weiterzukommen. Versuche für ganz Deutschland auf dem Wiener Kongress eine Lösung zu finden, schlugen fehl. Bayern schloss 1817 ein Konkordat. Und nun vereinigten sich die Staaten Baden-Württemberg und die drei Hessen, Darmstadt, Kassel und Nassau, am Sitz des Deutschen Bundestags in Frankfurt, um sich zunächst untereinander über ein staatskirchliches Programm zu einigen und dann gemeinsam mit der Kurie in Rom zu verhandeln. Bis 1821 kam wenigstens eine Zirkumskriptionsbulle, Provida Solerskve, zustand. Ein Konkordat war bei der schroff staatskirchlichen Haltung der Regierungen nicht möglich. Die Bulle umschreibt 5 Bistümer. Für Baden mit Hohenzollern, Württemberg und die drei Hessen mit den Bischofssitzen Freiburg, Rottenburg, Mainz, Limburg und Fulda. Sie bilden eine Kirchenprovinz, die Oberrheinische. Der Erzbischof hat den Sitz in Freiburg. Es war auch eine Zeit lang Bruxelles oder Rastatt für den Bischof Badens im Gespräch. Aber schließlich überzeugte der Blick auf das herrliche Münster, dass keine würdigere Bischofskirche für einen Oberhirten gefunden werden könne, wie die Pfarrkirche Freiburgs. Bedenken wurden nur von Seiten der Universität geäußert. Hier fürchtete man, dass die Anwesenheit des Bischofs und seines Kapitels einen Einfluss auf die Hohe Schule haben könnte, der die freie Entwicklung von Wissenschaft und Lehre beeinträchtigt. Dass Badens Bischof Metropolit der Kirchenprovinz werden soll, war in den Verhandlungen ein ernster Streitpunkt, der die Gemeinsamkeit der Aktion gelegentlich zu zerbrechen drohte. Karlsruhe wartete mit der größten Katholikenzahl auf, Stuttgart mit der königlichen Würde seines Landesfürsten, Mainz mit der sehr ehrwürdigen Tradition des alten Mainzer Erzbistums. Schließlich hat Württemberg dem badischen Verlangen gegen Mainz geholfen, um nicht ein Scheitern der Verhandlungen zu riskieren. So wurde der badische Bischofssitz in Freiburg der des Erzbischofs der Kirchenprovinz. Mit der Umschreibung der Diözesen war die neue Kirchenorganisation noch nicht ins Leben gerufen. Es sollte noch einmal 6 Jahre dauern, bis es soweit war. Zuerst handelte es sich darum, einig zu werden, wer die neuen Bischöfe sein sollten. Die zuerst in Aussicht genommenen Kandidaten, für Freiburg der angesehene Moralprofessor Van Kock, kompromittierten sich in den Augen Roms rasch, weil sie von den Regierungen vorgelegte, ganz vom Staatskirchentum geprägte Grundsätze akzeptiert hatten. Es schien, als ob es keinen Ausgleich über die von der einen Seite gewünschten, von der anderen abgelehnten Kandidaten geben könne. Für Freiburg löste der Tod diesen Zwist, Wankers starb 1824 und man konnte nun versuchen, sich auf einen neuen Mann zu einigen. Man fand ihn in Bernhard Boll, Seit 1809 Münsterpfarrer von Freiburg. Von Haus aus Zisterziensermönch in Salem. Nach der Seganisation einige Jahre Professor für Philosophie an der Hessischen Universität. Der 27. Oktober 1827 war für Freiburg ein großer Festtag. In der Universitätskirche wurde von Erzbischof Spiegel von Köln der neue Erzbischof geweiht. Dann zog man in feierlichem Zug, wo in Anwesenheit des Landesherrn, des Großherzogs Ludwig von Baden, die Zeremonie der Intronisation vollzogen wurde. Damit war die Erzdiözese ins Leben getreten, deren Mittelpunkt nun die Stadt Freiburg geworden war. Am Münster, jetzt Bischofskirche geworden, war auch der Sitz des Domkapitels, eines Domdekans mit 6 Domkapitularen und 6 Dompräbendaren. Dieses Kapitel hatte von vornherein einen sehr bescheidenen Kapitelsgottesdienst, das sonn- und feiertägliche Hochamt und an den gleichen Tagen oder zuvor an Feiertagen die Vesper. Die Domherren waren nach dem Konzept des sparsamen Staatsbehörde auch zugleich Mitglieder des Ordinariats und damit die Woche durch mit Verwaltungsaufgaben eingedeckt. Einer von ihnen, und zwar jeweils der Jüngste, hatte die Aufgabe des Münsterpfarrers wahrzunehmen. Das Kapitel als solches galt kirchenrechtlich als Pfarrer. Der durch diese Regelung bedingte Wechsel dürfte auf die Seelsorge der Münsterpfarrei nicht gerade sehr fördernd gewirkt haben. Denn kaum kannte man seinen Pfarrer und dieser begann die Seinen kennenzulernen, wurde er von einem neuen, dem jüngsten Kollegen abgelöst. In St. Martin war mehr Stabilität in der Seelsorge. Die Stadt, die übrigens seit 1807 eine eigene evangelische Pfarrgemeinde besaß, deren Mittelpunkt zunächst das Kirchlein des Klosters Allerheiligen war und für die seit 1829 die 1839 bezogene Ludwigskirche errichtet wurde, drängte langsam über den engen Raum der Altstadt hinaus. Sie hatte 1847 um 13.000 Einwohner, darunter etwa 10% Protestanten, 1863 um 17.000 mit etwa 2.000 evangelischen Bekenntnissen, 1872 schon 25.000 und 1901 62.000, darunter 43.000 Katholiken. Es ist begreiflich, dass man gegen die Jahrhundertwende, wohl infolge des Kulturkampfs etwas spät, für neue Pfarreien besorgt sein musste. Die Stadt war über die Dreisam hinaus in das Dorf Wiere hineingewachsen, dessen kleine Kirche den neuen Stadtteil nicht mehr verkraften konnte. Erzbischof Johann Christian Roos machte eine große Stiftung zur Errichtung einer neuen Pfarrkirche. Diese, im Gedanken an den Stifter Johannes, dem Täufer geweiht, wurde 1894 auf 99 erbaut. Der ganze neue Stadtteil Stühlinger jenseits der Bahn erhielt in der Herz-Jesu-Pfarrei mit der schon 1892 und 97 erbauten Kirche eine seelsorgerliche Eigenständigkeit. Mit den eingemeindeten Nachbardörfern Herdern und Günterstal wurde 1902 ein Stadtdekanat gebildet, das in sich zeigt, dass das kirchliche Leben sich schon längst aus dem Schatten der Bischofskirche heraus entwickelt hat. Seit 1894 hat auch die Münsterpfarrei einen eigenen Münsterpfarrer, der bleibt. Je mehr Pfarreien sich aber in der Stadt bilden, umso mehr verändert sich die Struktur der Münsterpfarrei. Sie wird eine unter vielen, als Citypfarrei steigend mit Sozialproblemen belastet und immer mehr entvölkert. Es gibt keine Pfarrei, deren Gottesdienst so anonym wird wie der am Münster. Denn fast alle, die hier zusammenströmen, sind von anderen Pfarreien oder Fremde. Die jüngere Entwicklung des hiesigen Pfarrwesens, die durch das Entstehen neuer Stadtteile erzwungen wurde, will ich hier nicht weiter verfolgen. Man mag sich fragen, ob der Mittelpunkt einer Diözese nicht auch noch besondere Ausstrahlungen auf das Leben Freiburgs gehabt hat. Bevor das Bistum ins Leben trat, hat man schon ein Priesterseminar errichtet. Kirche und Altbau des Hessischen Collegium Borromeum. Das Seminar wurde ab 1842 nach St. Peter verlegt, um das Haus für das Theologenkonvent zur Verfügung zu haben, das endlich eingerichtet werden sollte. Dass 1846 das Mutterhaus der von Straßburg kommenden Vinzentinerinnen hier erbaut wurde, dürfte ein erstes Zeichen dafür sein, dass kirchliche Institutionen die Bischofsstadt suchen. Der Herter Verlag hat seinen Sitz von Meersburg nach Freiburg verlegt, doch bedeutet dies nicht von vornherein ein Kontaktsuchen mit dem Platz der Kirchenregierung, denn erst Ende der 40er Jahre legte sich der Verlag als ausgesprochen katholischer Verlag fest. Dass der Caritasverband für ganz Deutschland vor der Jahrhundertwende hier in Freiburg gegründet wurde, ist wohl mehr zufällig. Wertmann war zuvor Sekretär des von Limburg gekommenen Erzbischofs Roos gewesen und blieb nach dessen Tode hier. Als endlich nach dem Ersten Weltkrieg die badischen Beschränkungen für die Niederlassungen von Orden gefallen waren, wurden hier von den Franziskanern, Dominikanern und schließlich von den Erzjesupriestern Häuser eröffnet. An der Ortswahl war aber wohl mehr die Universität als der Bischofssitz schuld. Die Benediktinerinnenkongregation der Heiligen Liuba, gegründet von einer Freiburgerin, dürfte sich nicht ohne Interesse am Kontakt mit der Diözesanleitung hier etabliert haben. 1911 wurde von Erzbischof Thomas Nörber das Missionsinstitut gegründet, in unseren Jahren durch Erzbischof Eugen die Katholische Akademie. Werke, die hier ihren Platz haben, um der ganzen Diözese zu dienen. Immer wird aber die Bischofsstadt und ihr Münster charakterisiert sein durch den besonders feierlichen Gottesdienst an den Hochtagen des Kirchenjahres und damit auch durch die besondere Pflege der Musica Sacra. Versucht man sich die geistige Gestalt zu vergegenwärtigen, die Christi Botschaft in seiner Kirche am hiesigen Platz in diesen 850 Jahren angenommen hat, so wird der große Wandel offenbar. Zuerst das Bemühen um einen Kirchenbau, der schier über die Kräfte zu gehen scheint, der aber in immer neuen Stufen der Ausreifung, wenn auch unter großen Opfern, die Hingabe des Bestkleides beim Tod der Bürger für das Münster ist einmalig, zu einer besonders herrlichen Endform gelingt. Dazwischen das Aufblühen von 9 Männern und 7 Frauenklöstern und den Häusern für Regelschwestern und Brüder und eine Überfülle von geistlichen Stellen und Stiftungen. Und überall ist zu spüren, wie das Volk Kontakt mit dem Heiligen sucht. Und dabei ist die Mitsorge der städtischen Organe im kirchlichen Bereich ganz selbstverständlich. In der Barockzeit verschwindet manche zu individuelle Frömmigkeitsform und wird von großen gemeinsamen Aktionen wie Betstunden, Bruderschaften, Kongregationen, Missionen und Wallfahrten abgelöst. Aber auch über Freiburg kommt die große Ernüchterung der Aufklärung und der ihr folgende Prozess der Säkularisierung des öffentlichen Lebens. Das klösterliche Leben erlischt, die Entkonfessionalisierung der Universität schreitet rasch voran, durch die allen Städten eigene, sich mehr und mehr steigende Zuwanderung aus weiten Gegenden des Landes, in Freiburg auch des Reiches überhaupt, vollzieht sich eine Mischung der Bevölkerung und geht der Anteil der Katholiken stark zurück. Die harten Auseinandersetzungen der Kirche um ihre Befreiung von den Fesseln des Staatskirchentums, die in Baden im badischen Kirchenstreit der 50er Jahre und im Kulturkampf besonders heftige Formen angenommen haben, zeigen auch die Bevölkerung der Bischofsstadt in beiden Lager zerrissen. Das Auswachsen des Gemeinwesens zur Großstadt mit der ganzen ihr eigentümlichen Unübersehbarkeit und ihrer Vielfalt des kulturellen und wirtschaftlichen Lebens wirft auch eine Bischofsstadt unerbittlich in die Situation der Kirche in unserer Welt überhaupt, in die Diaspora. Hier steht der Einzelne in der Entschlossenheit seines Glaubens, nur aufgefangen in der Gemeinschaft seiner Pfarrei, in der Aufgabe, die Sendung Christi in seinem Bereich zu verwirklichen. Hierbei wird ihm die räumliche Nähe des Bischofs nur in seltenen Fällen eine Stütze sein.
Wolfgang Müller wurde am 13. März 1905 in Karlsruhe geboren. Nach Abschluss des Studiums der katholischen Theologie wurde er im Jahr 1928 zum Priester geweiht und war dann einige Jahre in der Seelsorge tätig. Nach seiner Promotion mit einer Studie über das Kloster St. Blasien im Spätmittelalter habilitierte er sich im Jahr 1951 an der hiesigen Theologischen Fakultät und wirkte ab 1956 als Leiter des Universitätsarchivs in Freiburg. 1960 wurde Wolfgang Müller Vorsitzender des Kirchengeschichtlichen Vereins der Erzdiözese Freiburg und zwei Jahre später Vorsitzender des Alemannischen Instituts. Im Jahr 1964 erfolgte seine Berufung zum ordentlichen Professor für kirchliche Landesgeschichte an der Universität Freiburg. Wolfgang Müller hat zahlreiche Studien zur Geschichte der Oberrheinlande vorgelegt und zählte seinerzeit zu den führenden Regionalhistorikern in Baden. Aufgrund seiner Verdienste um die Erforschung der Geschichte und Kultur des Oberrheins wurde er 1982 mit dem Oberrheinischen Kulturpreis ausgezeichnet. Wolfgang Müller verstarb am 15. März 1983 in Freiburg im Breisgau. Seine wichtigsten Werke sind Über das Wesen und die Grenzen der kirchengeschichtlichen Erkenntnis, erschienen 1951, 500 Jahre theologische Promotion an der Universität Freiburg im Breisgau von 1957, Briefe und Akten des Fürstabtes Martin II. Gerbert von St. Blasien 1764 bis 1793, erschienen 1957 und 1962, Landschaft und Verfassung, Beiträge zur ländlichen Verfassungsgeschichte im deutschsprachigen Südwesten, veröffentlicht 1969, und zur Geschichte der Alemannen von 1975.